Das Jazzgespräch.
Ja, servus Dieter.
Servus, lieber Stefan.
Servus unseren Hörerinnen und Hörerinnen bei der neuesten Ausgabe des Jazzgesprächs. Heute wieder mit einer historischen Sendung über den österreichischen und deutschen Jazz und diesmal die 70er Jahre.
Sensationell, hoffentlich doch.
Ja. Ich würde hätte gern mit einem Exzerpt starten.
Bitte. Ich bin verwundert, was das ist.
Naja, Deutschland ist ja nicht nur Westdeutschland, sondern auch Ostdeutschland.
Dann fahre fort, lieber Stefan.
Und das Exzerpt handelt, das ist ja ganz ein kurzes, weil es gibt vieles darüber, aber dafür braucht man auch die Zeit, um das alles zu lesen. Also ein bisschen was über Jazz in der DDR möchte ich erzählen.
Spannend, spannend.
Ich habe da einen Artikel gefunden auf der Homepage des Mitteldeutschen Rundfunks, des MDR. Und der Artikel heißt so ähnlich wie Jazz in der DDR zwischen Verfolgung und Förderung. Und ich zitiere: Ausverkaufte Konzerte, privat angeschobene Jazzfeste mit ausländischen Gästen. Die DDR-Kulturbürokratie beäugte die Jazzbewegung argwöhnisch. Ja, wenn man jetzt sich so kurz die Geschichte anschaut, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und nach dem Ende der Nazi-Herrschaft war Jazz in, das haben wir schon festgestellt, was Westdeutschland betrifft, aber nicht nur im Westen, sondern auch in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands war Jazz durchaus gern gehört. EFN, der Radiosender der US-Streitkräfte, den ich schon mehrmals, glaube ich, erwähnt habe, der war natürlich auch in der Ostzone oder im Osten zu hören. Es war natürlich in der Politik eher Misstrauen gegenüber der Musik des Klassenfeindes angesagt, ja, wobei der Blues und auch Dixieland einen besseren Stand hatten als der Swing, weil der Ursprung ideologisch besser ins Bild passte. Und die Position der ostdeutschen Politik zum Jazz war so eine bipolare vielleicht, ja, zwischen einer strikten Ablehnung auf der einen Seite, leiser Anerkennung auf der anderen Seite, Verfolgung und verschämter Duldung, offener Antipathie, heimlicher Sympathie. All das schreibt ein gewisser Rainer Bratfisch in seinem Buch Freie Töne, die Jazzszene in der DDR. Es gab allerdings dann eine Zäsur, also Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, die DDR-Kulturbürokratie hat den Jazz plötzlich zum Bestandteil der sozialistischen Musikkultur in der DDR ernannt. Warum das stattgefunden hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat man gemeint, man kann sich ohnehin nicht mehr wehren und besser, man spielt hier mit, als man verbietet. Und das war im Grunde auch in der DDR die Initialzündung, insbesondere für den Free Jazz. Es gab ein privat veranstaltetes Jazzfest, die sogenannte Jazzwerkstatt. Dieses Jazzfest hielt sich bis 1982, als es dann schließlich doch verboten wurde. Es entstand 1973 der Jazzclub Leipzig, aus dem dann ab 1976 die Leipziger Jazztage hervorgingen. Und ja, wir erinnern uns, die Brüder Rolf und Joachim Kühn stammen aus Leipzig. Und Dresden entwickelt sich zur Hauptstadt des Dixieland, nachdem 1971 das internationale Dixieland Festival gegründet worden war. Wenn du mich jetzt fragst, ob wir Tondokumente aus der Zeit der DDR haben, dann kann ich sagen, jein, wir haben eigentlich nur eines oder ich habe nur eines gefunden. Und es ist ein Radiomitschnitt eines Konzerts aus dem Jahr 71 aus dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Und da spielt eine gewisse Klaus-Lenz-Band astreinen modernen Jazz, ja, wirklich gut. Wird begleitet bei manchen Stücken von einer Sängerin, der Uschi Bruning, und einem gewissen Manfred Krug, der vor allem aktuelle Songs von Blood, Sweat and Tears zum Besten gibt. Manfred Krug war also eben nicht nur ein Schauspieler. Ich kenne ihn aus Liebling Kreuzberg aus der Serie. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst aus der Serie, jedenfalls aber aus dem DDR-Film Die Spur der Steine, wenn du dich erinnerst. Ja, Manfred Krug war auch Sänger mit einem breiten Repertoire und er hat die DDR bereits 1962 beim Jazzfestival in Prag vertreten.
Man darf vielleicht auch ergänzend dazu sagen, dass der Manfred Krug, wie du richtig sagst, er ist durch Liebling Kreuzberg breit bekannt geworden, aber der Manfred Krug ist insgesamt gesehen als Künstler durchaus einer gewesen, der da auch in der Musik, wie man sieht, jetzt auf jeden Fall, aber auch in der, wenn es um Filme gegangen ist, durchaus auch einen Anspruch hatte an die Arbeit und glaube ich auch bei einigen wirklich interessanten und durchaus auch regimekritischen DDR-Filmen damals mitgemacht hat.
Ja, und er ist dann letztlich auch in den Westen übergewechselt. Er hat protestiert gegen die Ausweisung von Wolf Biermann. Das war irgendwann in den 70er Jahren und ist dann selbst entweder ausgebürgert worden oder man hat ihm die Ausreise erlaubt, das weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, das könnte auch, du hast es eh schon gesagt, dieses merkwürdig ambivalente Verhältnis, das das Regime an sich zum Jazz hatte und letztendlich, wie auch immer, ob gefördert, nicht gefördert, wovon und wodurch gefördert und von wem gefördert, Faktum ist, dass sich, glaube ich, wirklich in der DDR in der damaligen Zeit eine sehr lebendige und durchaus auch sehr anspruchsvolle Jazz-Szene herauskristallisiert hat, die sich auch wirklich mit den schwierigeren Formen des Jazz und den aber spannenderen Formen des Jazz, Free Jazz und modalen Jazz beschäftigt hat. Und ich meine, das gemahnt jetzt natürlich schon ein bisschen so von der Idee her, wiederum auch an die Entwicklung in Amerika, wo ich behaupte, dass da wirklich aufregende Jazz aus dieser Zeit schon seinen Nährboden gefunden hat in der Protestbewegung der Afroamerikanischen, also wo sich die Intellektuellen zusammengetan haben und nicht nur politisch Statements gesetzt haben, sondern eben musikalisch auch. Und eine vielleicht ähnliche Entwicklung kann man da in der DDR in dieser Zeit unterstellen.
Ja, es gab ja auch dieses Association for Advancement of Music, oder wie immer die geheißen haben, aus Chicago, die AA. MC oder CM, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Ich habe es nicht genau im Kopf und das war absolut politisch. Ja. Und auch die was Max Roach gemacht hat mit Abby Lincoln, das war politisch. Ja. Und
absolut.
Ansonsten ja. drückt sich der politische Protest vor allem in der Bezeichnung der Stücke aus. Ja, weil gesungen hat man wenig im Jazz.
Jo.
Ja, soviel zur DDR, also wirklich nur sehr kurz. Ich weiß ja gar nicht, ob es sehr viele Aufnahmen aus der DDR gibt, weil zu spielen und aufzutreten ist das eine, aber jetzt dann eine staatliche Plattenfirma zu finden, die Aufnahmen mit dir macht, ist das andere. Und wie gesagt, das Tondokument, das wir da haben und das wir auch in der Playlist prominent vertreten haben, das war ein Radio, also eine Rundfunkaufzeichnung, die ja dann irgendwann mal auf Platte auch erschienen ist.
Ja. Ja. Naja, ich setze vielleicht mal fort mit der Entwicklung zu dieser Zeit in Österreich. Da ist es eigentlich gleich mächtig zur Sache gegangen, Anfang der 70er Jahre. Ein Signal in die richtige Richtung war jedenfalls der Auftritt von Miles Davis 1971 beim Steirischen Herbst in Graz. Ja, absolut spannend. Leider Gottes konnte ich nicht herausfinden, ob er damals, ich sage mal noch mit, damals hat er Miles Davis definitiv, das ist die Zeit von In a Silent Way und Bitches Brew gewesen, hat definitiv bereits Fusion gemacht, diesen wahnsinnig spannenden, ganz eigenständigen Fusion, der nicht zuletzt auch deswegen seine Bedeutung bis heute hat, weil genau er diese Musik auf diese Art und Weise gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, dass er 1971 nicht irgendwo mit seinen damaligen Musikern Rückgriffe in die modale Zeit gemacht hat, sondern auch diesen experimentellen Miles Davis Fusion Funk gespielt hat. Ich unterstelle jetzt einmal, dass er es getan hat, weil es ist definitiv richtungsweisend gewesen Leider Gottes für eine noch immer sich im Untergrund befindende Szene, das wird sich in den 70er Jahren in Österreich, so viel kann ich jetzt schon vorwegnehmen, dann nicht mehr sehr ändern. Und alles, was sich in dieser Zeit tut, ist zwar richtungsweisend für das, was danach kommt, wo dann explosionsartig sich die Szene in den 80er Jahren in Österreich zu entwickeln beginnt, aber es sind auch eher Zirkeln gewesen, in denen sich das alles abgespielt hat. Faktum ist jedenfalls, dass mit Beginn der 70er Jahre, auch mit den politischen Entwicklungen, die es zum Beispiel in Wien gegeben hat, die ersten Vorläufer dessen, was dann später zu einer alternativen Bewegung wird, in Österreich war es dann Hindenburg später und die Gründung der grünen Bewegung in ganz Europa eigentlich, zumindest im deutschsprachigen Raum. Das fängt bei uns alles an zu gären und zu brodeln mit der Besetzung der Arena in Wien. Das sind ehemalige Schlachthöfe gewesen, die geschliffen hätten werden sollen. Ein riesiges Areal in Erzberg, interessanterweise Erzberg, das ist auch die der Geburtsort von Joe Zawinul gewesen. Und eine Jugendbewegung stemmt sich gegen die Schleifung dieses Areals und besetzt es. Und seitdem ist das Gebiet dort bekannt eben als die Arena. Und dort hat sich vor allem eine Musikkultur entwickelt, eine sehr, sehr lebendige, in der auch der Jazz eine bedeutende Rolle gespielt hat. Und als quasi sozusagen Dokument aus dieser Zeit gilt für mich einer der wichtigsten Platten des Free Jazz, des europäischen Free Jazz, nämlich wiederum Novotny's Reform Art Unit, die eben in diesem Jahr 71 das Album Vienna Jazz Avantgarde herausbringt.
Vielleicht für alle Nicht-Österreicher, die Arena gibt es immer noch. Es ist ein Konzertveranstaltungsraum. Es gibt dort Open-Air-Konzerte und auch eine Halle für Konzerte im Herbst und Winter.
Ja, vielleicht auch da noch ein bisschen fortsetzend. Aber neben diesen Anfang der 70er Jahre sich in wie gesagt, vielen, vielen kleinen intellektuellen Zirkeln entwickelnde Szene hat sich im Mainstream wenig getan, eigentlich sehr enttäuschend. Auch der Auftritt von Miles Davis im Jahr 1973 in der Stadthalle, ein legendäres Fusion-Konzert, das es, ich glaube, inzwischen nicht nur irgendwo auf Videos gibt im YouTube, sondern das, glaube ich, inzwischen auch als Platte irgendwo herausgegeben wurde. Und es war wirklich ein tolles Konzert für damalige Maßstäbe und hat natürlich diese Entwicklung, die es da gegeben hat, weiter befeuert. Nichtsdestotrotz muss man leidvoll sagen, dass die großen Künstler im Jazz, die das Land bereits verlassen hatten, allen voran der Joe Zawinul und der Hans Koller, sich außerhalb des Landes mit wichtigen Produktionen in der Jazzgeschichte verewigt haben. Wir kommen dann sicher später, was den Hans Koller betrifft, noch darauf zu sprechen. Vom Joe Zawinul sei einfach vorweggenommen. Das Jahrzehnt hat bereits angefangen mit bahnbrechenden. Die Werke von Miles Davis in A Silent Way und Bitches Brew wären ohne den Joe Zawinul nicht zu denken. Die Platte In a Silent Way ist ja sogar von einem Stück von Joe Zawinul benannt und auf der Bitches Brew ist das die gesamte B-Seite des Doppelalbums Pharaoh's Dance ist eine Komposition von Joe Zawinul, der den gesamten Stil der Bitches Brew geprägt hat und wenige Jahre danach, also eigentlich bereits ein Jahr danach und dann über die gesamten 70er Jahre hinweg, ist einer der führenden Jazzrock-Gruppen in Amerika, Joe Zawinuls und Wayne Shorter's Weather Report, die dann wirklich Jahr für Jahr einen Meilenstein nach dem anderen rausgeben, die bis heute Bedeutung haben. Und in der gleichen Zeit ist in Österreich, zumindest was Produktionen betrifft, dann auch wirklich das Licht der Welt erblickt haben. Ich sage einmal, zumindest in der ersten Hälfte der 70er Jahre eigentlich gar nichts zu finden, bis auf zwei oder drei oder vier, und das ist schon das Thema, sie sind eigentlich an den Fingern von zwei Händen wahrscheinlich abzuzählen, Einzelleistungen ich weiß nicht, ob ich auf die jetzt schon zu sprechen kommen soll, aber bis auf wenige Einzelleistungen von Einzelkünstlern ist in der ersten Hälfte der 70er Jahre wenig zu hören oder zu lesen. Und das Einzige, was sozusagen quasi bereits in dieser Zeit die Entwicklung vorantreibt, ist interessanterweise der ORF gewesen, der sich nicht nur in Deutschland, ich glaube, Stefan, du hast es sogar schon in Nebensätzen erwähnt, sondern auch in Österreich natürlich, eine Big Band geleistet hat. Und die Big Bands der damaligen Zeit waren neben diesen bereits erwähnten kleinen Jazz-Zirkeln die zweite treibende Kraft für den Jazz im europäischen Raum per se wahrscheinlich und insbesondere im deutschen und österreichischen Raum. Weil da haben sich einfach die Ausnahmekünstler zusammengefunden, die sich auch aufgrund ihres Erwerbslebens, weil sie eben in einer Rundfunk-Bigband gespielt hatten, leisten konnten, kreativ sich woanders auszuleben. Und allen voran möchte ich da den Erich Kleinschuster nennen, der dann in den späten 70er Jahren herausragendes durchaus auch bereits im Fusion- und Free-Jazz-Bereich leisten wird und bereits in den 60er und dann in den frühen 70er Jahren bemerkenswerte Aufnahmen gemacht hat mit Künstlern, die ihrerseits wiederum waren es amerikanische Künstler, die in der amerikanischen Szene aus unterschiedlichsten Gründen, teilweise waren es persönliche Gründe, die Liebe und ähnliches, der Art Farmer zum Beispiel ist aufgrund der Liebe in Österreich bicken geblieben und hat dann sehr viel mit dem Erich Kleinschuster Orchester oder in dem Fall war es dann meistens ein Sextett gemacht, der Carmel Jones, das Lyte Hampton und diverse andere haben dann zusammengespielt mit einer kleineren Formation der ORF Big Band, eben mit diesem Kleinschuster Sextett. Und es gibt sogar dankenswerterweise davon Tondokumente, die erst in den letzten Jahren in sehr kleinen Auflagen herausgekommen sind, von einem Österreicher, der in England eine kleine Produktionsfirma hat, namens Wallen Bink. Leider Gottes in geringen Stückzahlen nur rausgekommen, diese Sachen, und daher längst schon wieder vergriffen. Ansonsten gab es wenig, und es ist aber durchaus wert, dass man es nennt, wenige Einzelleistungen, der bereits in der letzten Sendung genannte Uzi Förster hat 1972 ein wirklich sehr, sehr eigenständiges Werk namens Utrilliten herausgebracht, wo er im weitesten Sinne ja so etwas wie ja fast das Kabarett oder den Humor in den Jazz hineinbringt. Das Ganze sind auch Sachen, die teilweise eben auf gewaltiger Niveau sind, mit Sprachkunst und ganz, ganz vielen ironischen Untertönen. In die gleiche Kerbe schlagt ein ganz bemerkenswerter und international durchaus auch geschätzter, aber in Wirklichkeit im Mainstream nie angekommener Musiker, von dem auch viel zu wenig eigentlich Zeit seines Lebens gehört hat. Er ist leider inzwischen auch schon verstorben. Das ist der Werner Pirchner, ein Tiroler, der eigentlich seine ersten Spuren nicht in der Musik, sondern eher, so ich sage mal, im Protestkabarett hinterlassen hat. 1973 gibt er das halbe Doppelalbum raus, das bereits Spuren seiner Genialität als Jazzer tragt. Er ist ein Vibraphonist gewesen, aber ansonsten im Wesentlichen eigentlich eher durch Sprechgesang und durch kabarettartige Inszenierung auffällt. Derjenige, der sich wirklich um die Musik bereits ganz ernsthaft bemüht in dieser Zeit, nämlich 1973, ist einer der ganz, ganz großen Herren des Jazz, der eigentlich auch sogar in Jazzkreisen unter der Wahrnehmungsschwelle gelegen ist bis heute. Und das ist der Franz Kogelmann. Der hat bis heute ganz große Bedeutung in der Jazzszene, der eine ganz, ganz eigenständige Entwicklung nimmt. Im weitesten Sinne würde ich unterstellen, dass der Franz Kogelmann bereits damals, jedenfalls aber heute, den Jazz mit dem Third Stream oder mit der Klassik auf eine ganz geniale Art und Weise verbindet. 1973 hat er gemeinsam mit dem Steve Lacy eine Platte herausgebracht, damals glaube ich auf seinem eigenen Label, Pipe Records, namens Flaps, die sich durch einen ganz, ganz eigenständigen im weitesten Sinne würde ich sagen, ist dem Free Jazz zuzuordnen, aber auch bereits mit Elementen der Electronic Music und des modalen Jazz natürlich. Also das ist ein echter Meilenstein der, nicht nur der österreichischen, sondern der europäischen Jazzgeschichte nach meiner Wahrnehmung.
Ja, und dieses Franz Kogelmann-Album und ich glaube ein zweites gibt es zu kaufen, zumindest in Wien, weil die neu aufgelegt worden sind von Black Monk Records. Vieles, was wir heute besprechen, vor allem was die österreichische Musik betrifft, werdet ihr in der Playlist nicht finden, schlicht und einfach deswegen, weil es auf Spotify, wo wir die Playlist zusammenstellen, nicht gibt. Zum Nachhören, glaube ich, würde ich am ehesten auf YouTube verweisen, oder? Was sagst du dazu?
Da bin ich absolut deiner Meinung, Stefan. Ja. Und Leute, versucht wirklich, diese Dinge zu finden. Teilweise kommen sie sogar auf irgendwelchen Künstlerplattformen, schlagen sie auch auf und sind dann zumindest abspielbar. Tickt's ein bisschen, es ist es wirklich wert, sich diese Sachen im Internet zu suchen. Das sind große Kunstwerke, die damals entstanden sind, die hoffentlich irgendwann einmal wieder auch von irgendwelchen Produzenten, die den Wert dessen erkennen, wieder aufgelegt werden und idealerweise auf Vinyl gepresst werden.
Und eine Anmerkung noch von mir, man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für vieles kritisieren und die privaten Fernseh- und Radiosender, die vor allem in den 80er Jahren dann so dazugekommen sind und das Angebot erweitert haben, die waren sicher wichtig, aber eins darf man nicht vergessen, ohne öffentlichen Rundfunk hätte es diese ganzen Orchester und Big Bands nicht gegeben, ja, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und du hast ja den ORF zuerst schon gelobt mit seiner Tätigkeit und seinem Beitrag für die Förderung der Musik. Ich erinnere nur an das kürzlich erschienene Live-Album von Blood, Sweat and Tears im Wiener Konzerthaus 1972, das ohne die damalige Radioaufnahme und die jetzige Veröffentlichung auf ORF, Ö1 Records, keine Ahnung, was das tatsächlich für Label ist, nicht möglich gewesen wäre.
Es sei auch gleich ergänzend dazu gesagt, dass speziell der ORF immer schon Wert gelegt hat darauf, sowohl kameratechnisch als auch tontechnisch auf höchstem Niveau zu arbeiten. Ich glaube, da hat sich der ORF einfach auch der österreichischen Musikgeschichte verpflichtet gefühlt. Daher ist alles das, was im weitesten Sinne Produktionen des ORF waren. Ich möchte das fast nochmal durchaus auch im Vergleich mit unseren deutschen Nachbarn festlegen. Zumindest absolut high-end und auf höchstem Niveau. Man hat versucht, beim ORF eigentlich schon in dieser Zeit am obersten Level zu produzieren und das hörst du dann diesen Aufnahmen auch an. Das ist wirklich auch tontechnisch großartig gemacht und also High-End in höchster Perfektion.
Ja, das ist richtig. Allerdings muss man auch dem ORF vielleicht mitgeben, dass er offensichtlich die Nachfrage nach diesen Produktionen unterschätzt, weil alles, was heute rauskommt, ist morgen nicht mehr verfügbar. Und bitte hört auf mit diesen CDs, ja, macht Schallplatten viel mehr. Wer will schon CDs heute? Das kann man eh alles streamen. Interessiert doch keinen mehr.
Dem kann ich mich nur voll inhaltlich anschließen.
Ja. Gut, du hast das Reform Art Unit, die Band Reform Art Unit des Öfteren erwähnt, ja, auch das Album der G-Link. In der jetzigen Sendung und ich glaube auch in der Sendung über die 60er Jahre, ja, warum, das ist 1970 rausgekommen, markiert also genau diese historische Grenze zwischen diesen beiden Epochen. Ich habe das gerade jetzt gefunden auf Discogs, da steht die Reform Art Unit featuring the Sitar of Ram Chandra, wer immer Ram Chandra ist. Aber diese Sitar, diese Geschichte, zieht sie nicht nur durch den österreichischen, sondern auch durch den deutschen Jazz. Ich habe den Volker Kriegel in der letzten Folge behandelt, möchte mit dem Volker Kriegel jetzt auch die 70er Jahre starten in Westdeutschland, der eben auch Sitar gespielt hat. Also nicht nur die Beatles haben das gemacht und die sind offensichtlich alle mehr oder weniger von Ravi Shankar beeinflusst gewesen. Volker Kregel ist insofern eine interessante Figur im deutschen Jazz, als er ein Kriegskind war, er ist 1943 geboren, er hat sich selbst das Gitarrespielen beigebracht, nahm dann mit 20 Jahren mit seinem Trio beim Deutschen Amateur-Jazz-Festival teil und wurde bester Nachwuchsgitarrist. Hatte Kontakte natürlich zur Frankfurter Jazz-Szene, machte Radioaufnahmen mit eigenen Bands, Plattenaufnahmen mit Mangelsdorf und anderen. Und seine erste Platte, die hatten wir schon erwähnt in der letzten Folge, glaube ich, die ist 1968 erschienen und die hatte den Titel With a Little Help from My Friends. Aber in den 70er Jahren war der Volker Kregel so richtig fleißig. Er war bis 72 Mitglied im Dave Pike Set. Er war Leader eigener Gruppen. Das sind drei zu nennen: die Gruppe Spectrum, das Mild Maniac Orchestra und die Volker Kregel Band. Und er war schließlich gemeinsam mit Wolfgang Launer Gründungsmitglied des United Jazz and Rock Ensemble im Jahr 75. Dazu kommen wir dann, glaube ich, später noch einmal. Er war aber auch vieles mehr. Er war Cartoonist, er war Illustrator, Rundfunkautor, Dokumentarfilmer und starb relativ unerwartet mit bereits 59 Jahren im Jahr 2003. Wer mehr über Volker Kregel wissen will, es gibt eine eigene Homepage mit einer umfassenden Biografie und Diskografie.
Sind die Sachen von Volker Kregel aus den 70er Jahren noch irgendwo auf Schallplatte wieder rausgekommen?
Naja, also ich sage gleich was dazu. Ich möchte jetzt einmal vier Alben aus den 70ern mal hervorheben. Das erste Album ist Spectrum aus dem Jahr 71, gefolgt von Inside Missing Link aus 72, Mild Maniac 74 und Tropical Harvest 1976. Und ich würde sagen, musikalisch reicht dabei der Bogen vom Sitar beeinflussten Soul Jazz über Fusion Big Band Jazz mit Free Elementen bis zum Australian Jazz Rock. Ich habe vor kurzem ein Album gesucht auf Discogs und auch gefunden, zu dem komme ich dann später nochmal. Und derselbe Anbieter hatte auch die beiden Alben Spectrum und Missing Link zu vernünftigen Preisen, deswegen habe ich sie gekauft. Sie sind aber noch unterwegs. Ich glaube, das eine oder andere könnte neu aufgelegt sein. Ich fürchte, es ist aber eher auf CD zu haben als auf Platte. Müsste man mal nachforschen. Recht viel gibt es nicht. Mhm. Im Gegensatz wahrscheinlich zum nächsten Musiker, nämlich Klaus Doldinger. Der hat auch Jazzrock gemacht, aber leider sehr viel Banales ebenfalls. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Also er hat bis zur Musik für Fernsehfilme und Serien alles gemacht. Tatort, die Titelmelodie stammt von ihm, soweit ich weiß. Am Schlagzeug damals ein gewisser Udo Lindenberg, der auch in seiner Band Passport, die 1971 gegründet wurde, zunächst im Schlagzeug saß. Er hat für Liebling Kreuzberg Musik gemacht, für Ein Fall für zwei, also wirklich so Fernsehen. Ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig mit dem Klaus Doldinger beschäftigt, aber bei einem Album gefunden, das gefällt, nämlich Cross Collateral aus dem Jahr 75. Er hat insgesamt mit seiner Band Passport auf Atlantic Records 28 Alben rausgebracht. Und es gibt auch Ausflüge in den Free Jazz. Das war irgendwann in den 60er Jahren, aber das ist nicht wirklich verfügbar. Hast du eine Wahrnehmung zu Klaus Doldinger, die sich vielleicht von meiner unterscheidet?
Naja, also insofern, als ich von Klaus Doldingers Passport die Platte, die im Jahr 1978 rausgekommen ist, namens Ataraxia extrem schätze. Da gab es einen Song drauf, der auch irgendwo, glaube ich, das Jingle für irgendeine Sendung im Fernsehen war. Und ich habe das sehr geliebt und ich habe die Platte damals rauf und runter gespült. Ist auch vom Cover her ganz nett. Das ist irgendwo eine Hand, in der eine Palme erblüht.
Ja, ich kenne das Cover. Ja. Auch von also, damals noch, das war in jeder zweiten Wohngemeinschaft aufzubauen.
Ja. Aber das ist eine Platte gewesen, genauso wie vom, wie heißt da unser geliebter Pianist mit dem Köln-Konzert.
Jarrett.
Keith Jarrett, genau. Nur weil Keith Jarrett auch im Wesentlichen sozusagen quasi in jeder WG zu finden war, ist die Platten trotzdem großartig. Und eigentlich gilt Gleiches für mich, für Doldingers Passport Ataraxia. So viel zum Klaus Doldinger.
Gibt es übrigens einen Spielfilm über die Geschichte des Köln-Konzerts Auftritt.
Ah, okay.
Ja, ist jetzt im Kino, glaube ich. Oder kommt jetzt.
Richtig, genau. Kommt jetzt gerade und soll, hat großartige Kritiken, ist sicher sehr sehenswert, werden wir uns sicher reinziehen, Stefan, nehme ich an.
Ja, dann gehen wir wieder mal ins Kino. Ich glaube, das letzte Mal, wie wir waren, was ist 5 Jahre her oder so.
Ja, schrecklich, wenn die Zeit vergeht. Fürchterlich.
Ja. Ja, ein weiterer Musiker, auf den ich kurz eingehen werde und vielleicht hast du auch zu dem was zu sagen, ist der Peter Herbolzheimer. Herbolzheimer spielte unter anderem in der Big Band von Bert Kempfert, bevor er 1969 eine eigene Band gegründet hat, nämlich die Rhythm Combination and Brass. Das Besondere an dieser Band war so ein gleichwertiges Gegenüber der Rhythmus-Section. Die hat bestanden aus Gitarre, Bass, Schlagzeug, Percussion und 2 Keyboards. Und der Brass-Section, und in dieser Brass-Section, die war relativ prominent vertreten, Art Farmer, du hast ihn schon genannt heute, Palle Mickelborg und Dusko Gojkovic. Den erwähne ich deswegen, weil der Dusko Gojkovic ein extrem spannender Musiker ist, aus dem ehemaligen Jugoslawien, ich glaube, er war Serbe, vielleicht war er Kroate, ich weiß es nicht. Geben tut es von dem nichts, aber ich habe das eine oder andere auf einem Sampler und der hat tolle Musik gemacht. Ich werde da weiter forschen. Ja, und was den Herbolzheimer betrifft, fiel meine Wahl auf das 1975er Album The Catfish, live im Onkel Pö. Ich finde ja grundsätzlich, dass Herbolzheimer live immer besser war als im Studio.
Ich bilde mir ein, ich habe eine Studio-Doppel-LP von ihm zu Hause und kann nur ergänzend dazu sagen, ich schätze ihn sehr. Es gilt für ihn Ähnliches von den Meriten betrachtet wie für das Radiosynf, also das, die Big Band des ORF. Er hat sich einfach um den Big Band-Sound verdient gemacht. Die Damen und Herren, wahrscheinlich waren es damals mehr Herren als Damen, haben quasi sozusagen einfach Hintergrund gebildet für die diversesten Shows und andere Formate im Fernsehen. Nebenbei aber wirklich großartigen Jazzrock gespielt, der genau diesen europäischen Anspruch, wie ich ihn mir erwarte, erfüllt hat. Nämlich eben nicht belanglos vor sich hin zu plätschern, sondern wirklich feinste Musik mit wirklich ganz, ganz tollen Solo-Einlagen zu sein, was wahrscheinlich, wie eben auch beim Erich Kleinschuster Sextett, dem Umstand geschuldet ist, dass das alles professionelle Musiker waren, die ihre Technik aus dem FF beherrscht haben. Das heißt, denen war sozusagen dann auch quasi keine Phrase, keine Phrasierung zu kompliziert. Und daher haben sie auch getraut, wann sie mal in einem Kontext spielen konnte, wo es auch darum gegangen ist, nicht nur irgendwas vom Blatt zu spielen, sondern sich einmal so richtig frei zu ergehen, dann haben die das gemacht und das ist dann auch wirklich erfrischend und das fällt mir jetzt dazu ein, wenn ich an den Peter Herbolzheimer mit seiner Big Band denke.
Ja, apropos Big Band. Erwin Lehn und sein Tanzorchester habe ich in unserer ersten Folge über die Anfänge bis Ende der 50er Jahre schon einmal erwähnt. Sein mehr oder weniger einziges Jazzalbum ist 1973 erschienen, heißt Collar and Jazz und ist auch wert, gehört zu werden. Das gibt es nicht auf Spotify, das gibt es auch jetzt nicht im regulären Plattenhandel. Ich hatte das Glück, bei der letzten Plattenbörse das zu erwerben. Ja, und einige Helden der 60er Jahre tauchen natürlich in den 70er Jahren erneut auf und spielen ebenfalls der Zeit geschuldet Jazzrock oder Fusion oder Modal Jazz oder Soul Jazz oder Big Band Free Jazz oder einfach nur Free Jazz. Also die Palette ist dann weit auseinandergegangen. Ja, Albumtipps hätte ich da mal zunächst Connection 74, das ist reine Fusion von Rolf Kühn, gemeinsam mit seinem Bruder Joachim und Randy Brecker. Dann Michael Laurer, von dem ich erzählt habe, dass er sich gesundheitlich zurückziehen hat müssen, hat 1971 noch ein Album rausgebracht, gemeinsam mit dem Bassisten Eberhard Weber, das heißt Call, das ist eher modaler Jazz. Dann haben wir den Horst Jankowski, der ist kurz einmal irgendwo vorgekommen. Da möchte ich ein bisschen mehr sagen zum Jankowski, nicht weil er so ein ausgesprochener Jazzer war, sondern weil er so eine Sonderstellung im Easy Listening Bereich eingenommen hat. Du hast sicher, irgendwann ist da sicher irgendwo über untergekommen, Jankowski lädt Freunde ein oder so ein Album aus den 60er Jahren. So ähnlich hat das geheißen. Ja.
Das ist mir Gott sei Dank nicht untergekommen. Es klingt schon grässlich.
Ja, es klingt grässlich, aber es ist, hat schon so eine gewisse, wie soll ich sagen, also eine historische Patina, die ja auch mal ganz lustig sein kann. Er war Pianist, Bandleader, spielte unter anderem mit Katharina Valente, war von 55 bis 60 eben Mitglied dieses besagten Erwin-Lehn-Orchesters. Er arbeitete mit nahezu allen deutschen Musikern zusammen, die wir in der jetzigen und in den vorigen Folgen erwähnt haben. Und er hat 1965 einen veritablen Hit, nämlich ein Instrumental, und dieser Hit hieß eine Schwarzwaldfahrt. Die erreichte immerhin Platz 12 in den USA-Charts und Platz 1 in den Easy Listening Charts, allerdings unter dem Namen A Walk in the Black Forest. Und das war so bekannt und berühmt, dass es auch eine Coverversion von Quincy Jones gibt. Hört euch das einmal an, A Walk in the Black Forest.
Na bitte.
Bisschen aus der Zeit gefallen, muss man schon sagen, aber ganz lustig. Ich möchte ein Album empfehlen, das auch in den Bereich Easy Listening fällt, aber es geht auch in Richtung Soul Jazz. Es ist 1970 erschienen und es heißt Jankows Kinetik. Die sogenannten deutschen All-Stars, mit denen wir die 60er Jahre begannen, die heißen jetzt The German All-Stars und die haben Big Band Free Jazz gemacht. Und lieber Dieter, danke für den Hinweis. Live at the Domicile in München 1971. Ob es das Album gibt am Markt, weiß ich nicht. Es gibt es auf Discogs jedenfalls und gar nicht teuer.
Also kann ich nur dazu sagen, genau so ist es. Ich habe es irgendwie durch Zufall bei irgendeinem deutschen Händler gefunden. Oder sind zwei Herren eigentlich, liebe Grüße, wir haben korrespondiert. Ich habe ihnen dann in der Korrespondenz über unser Jazzgespräch erzählt. Und wie du sagst, das kriegt man wenig, selten aber doch. Und ich habe es gleich gekauft und es ist auch gerade unterwegs zu mir. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist sensationell gute Musik. Mhm. Und was mich wirklich, und das haben wir schon bei der letzten Sendung, habe ich das zumindest quasi sozusagen so in den Raum gestellt, was da in Deutschland gemacht wurde in der Zeit. Und so ein bisschen, nicht zuletzt aufgrund der unzähligen Namen, wie hast du gesagt, wie haben, heißen die Freunde jetzt da? Wie heißt es?
Wer denn?
Die Band?
The German All-Stars.
Ja, The German. Das Problem ist, wenn ich The German All-Stars höre,
dann wird
man schon schlecht. Und ja, ich hätte sogar fast bei deiner Empfehlung gesagt, na danke, brauche ich nicht. Aber ich bin dann einfach hineingestolpert und habe es mir angehört. Und was die damals gemacht haben, die sind auch in Japan wirklich groß rausgekommen. Und ich glaube auch, diese Platte ist eine japanische Einspielung eines Konzerts in Japan.
Ja, das ist ein München-Konzert.
Das ist ein München-Konzert. Okay, dann bin ich irgendwo auf eine japanische Pressung oder was immer auch gestoßen. Faktum ist, was mir dazu eingefallen ist, spontan ist, wie immer haben die Japaner natürlich einen anderen Zugang zum europäischen Jazz als wir selber. Er wird teilweise gering geschätzt, überhaupt wenn er daherkommt mit solchen Namen wie All Stars oder Everyone Band oder sonst so irgendwas. Man soll sich nicht täuschen lassen. Auch die Covers dazu schauen eher nach K-Tel aus und Best of Pop von was immer auch für einem Label. Die Platten selber schaut wirklich komisch aus, aber was da drinnen steckt, das ist wirklich pures Gold. Ganz großartige Musik, die damals gemacht wurde. Übrigens ähnlich wie die Parallelplatte, Stefan, die du da auch in den Raum gestellt hast, die auch von so einem All-Star, wie auch immer, Band-Konsortium eingespielt wurde. Ich müsste jetzt da aus den Listen raussuchen, finde ich mal auf die Schnelle gerade nicht. wo ebenso genau diese super spannende Mischung aus, ich sage mal im weitesten Sinne, Hardbop, Modalm und Free Jazz sich findet. Das ist genau das, was in dieser Zeit von den All-Stars-Band in Deutschland, aber eben auch in Österreich vom Erich Kleinschuster und Konsorten gemacht wurde. Etwas ganz Eigenständiges, was ich sehr bemerkenswert finde und wo man wahrscheinlich ein bisschen tiefer hineingraben sollte. Es wurden nämlich anders als im amerikanischen Raum, wurden wahrscheinlich auch mit dem Selbstverständnis der europäischen Musik insgesamt gesehen, haben sich die Burschen geleistet, und das gilt insbesondere für die Einspielungen vom Erich Kleinschuster, dass sie im Grunde genommen einen Big Band Sound, der eher im damaligen Swing und Hardbop beheimatet war, in den modalen Bereich hineingeführt haben und dann während der Stücke mit einer Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht, in den freien Bereich hineingespielt haben. Das ist etwas, was man im amerikanischen Raum eher selten hat. Da ist nämlich entweder eben klassisch Jazzrock gemacht worden oder man hat irgendwo so den typischen New Model Jazz in den 80er Jahren gespielt. Oder man hat sich im Free-Bereich aufgehalten. Aber dieses alles zusammenzuführen in nicht nur einer Produktion auf einer Schallplatte, sondern auch in einem Stück, das ist schon was ganz was Bemerkenswertes und ich würde das fast als was eigenständig Europäisches klassifizieren wollen.
Ja, Erich Kleinschuster ist ja auch nicht verfügbar heutzutage mehr auf Platte.
Ja, und das würde mich führen zu den zwei Platten. Das ist mal wirklich wichtig, diese beiden in einem Atemzug zu nennen. Beide definitiv nur Secondhand zu erwerben, zu Schweinepreisen. Das heißt doch was, liebe Produktionsgemeinschaft da draußen. Nämlich auf der einen Seite von Erich Kleinschuster aus dem Jahr 1977, das Erich Kleinschuster Sextet Live, das auf Preiser Records, einem kleinen, an sich eher dem Kabarett verpflichteten Label in Österreich herausgebracht wurde. Unbedingt bitte wieder irgendwo auflegen, liebe Freunde in Österreich und liebe Freunde in Deutschland. Im Jahr 1974, Stefan hat mich gewundert, dass du es gar nicht genannt hast, im gleichen Atemzug mit den anderen Produktionen, die du von 74 oder aus dieser frühen Zeit genannt hast. Auf MPS ist eine Kooperation von Hans Koller und Wolfgang Dauner rausgekommen.
Zu der komme ich erst.
Zu der kommst du. Ich nenne den Namen und du wirst später mehr dazu sagen. Ich sage jetzt nur dazu, das ist für mich neben Erich Kleinschuster Sextet Live, die zweite große Entdeckung, der ich sicher jetzt wie ein Kunstkopf-Indianer nachrennen werde.
Ich meinte andere, aber das ist auch okay. Der Kunstkopf-Indianer gibt es auch nicht. Ja. Es gibt aber mehrere Kooperationen von den beiden, aber ich komme gleich dazu. Möglicherweise ist die Bezeichnung All-Stars dem Marketing geschuldet gewesen, dass man gemeint hat, in der Zeit hat man mit All-Stars alles verkauft. Ne? Weil unter All-Stars ist gelaufen diese ganze Mainstream-Käse aus den USA. Ne? Wenn da irgendwo All-Stars gestanden ist, hat man sich gedacht, boah, da kriegt man alle Stars auf einmal. Und die Musik hat ja mit der Musik, die unter All-Stars gelaufen ist, überhaupt nichts zu tun. Vielleicht war das der Versuch, auch diese Musik an den Mann zu bringen, weil...
Du hast vollkommen recht, aber da ist die Frage, ob das damals funktioniert hat. Heute sozusagen dermaßen getarnt, glaube ich, wird es noch weniger funktionieren.
Vielleicht hat man sich damals auch nichts gedacht dabei. Ja. Dieser Begriff eine andere Konnotation gehabt als heute. Ne? Also das ist durchaus möglich. Ja, also ich war ja bei den Heroes der 60ern, die in den 70ern wieder aufgeschlagen sind mit Alben. Ein weiterer ist der Manfred Schof, European Echos, habe ich erwähnt in der vorherigen Folge, 1976 zum Beispiel ein weiteres astreines Free Jazz Album erschienen. Es war ein Live-Album und hatte den Namen Distant Thunder. Ja, und weißt du, eh schon erwähnt hast, immer wieder Wolfgang Dauner. Die Alben Output aus 70 und etc. 71 schließen nahtlos an die Arbeit aus den 60er Jahren an. Sie sind allesamt großartig und sie haben alles eines gemeinsam, sie sind alle nicht verfügbar.
Naja, ein kleiner Tipp, Ich habe da irgendeine Plattform gefunden, wir werden sie nachreichen, nämlich für euch da draußen und auch für dich, Stefan. Irgendein deutsches Label oder eine deutsche Produktionsgemeinschaft, die eine Internetplattform gegründet hat, wo du wirklich so breit über die deutsche, im weitesten Sinne, also Avantgarde ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber sag mal, die einfach strengere Musik von Krautrock über eben anspruchsvollen Jazz aus Deutschland einiges rausgebracht wird. Und da bin ich dann gestoßen auf eine der Platten, die man durchaus auch zu vernünftigen Preisen abgreifen kann, nämlich von Wolfgang Donners etc. Knirsch.
Aha. Na, jedenfalls findet sich auf der Homepage des Bayerischen Rundfunk BR Klassik ein Nachruf aus dem Jahr 2020 über den Wolfgang Dauner und da wird geschrieben oder wird er bezeichnet oder wird er beschrieben als ein Mann mit langem grauen Pferdeschwanz, markant geränderter Brille und borstigem Schnurrbart. Er war jedenfalls ein Hans Dampf in allen Gassen, kann man sagen. Er war Pianist, er war Keyboarder, er war einer der ersten Synthesizer-Experten. Experimentatoren und er war sich nicht so schade, auch die Marika Röck zu begleiten, den Konstantin Wecker, ebenso wie er mit deutschen und internationalen Jazzstars zusammenspielte. Ich habe es kurz vorher erwähnt, er hat gemeinsam mit Volker Kriegel 1975 das United Jazz and Rock Ensemble gegründet. Das war eigentlich zunächst gedacht nur für eine Fernsehproduktion, aber die Formation existierte dann doch bis 2002. Und da waren eine Reihe sehr bekannter Namen dabei. Ist zählerbar auf, vielleicht kannst du das ergänzen, Barbara Thompson, Ian Carr, John Heisman, ehemals Kolosseum, Albert Mangelsdorf, Eberhard Weber, ja, Charlie Mariano und so weiter und so fort. Ja, und du hast kurz einmal das Wort Kunstkopf-Indianer in den Mund genommen. Das ist ein Album von Wolfgang Dauner gemeinsam mit Hans Koller. Ich wollte nämlich eh schon fragen, wie du zuerst über den österreichischen Jazz in den 70er Jahren geredet hast, dass der Hans Koller gar nicht vorkommen ist.
Ja, weil der Hans Koller in den 70er Jahren den Deutschen im besten Sinne gehört hat, leider Gottes. Also nicht leider, er ist ihnen gegönnt, unseren lieben Freunden in Deutschland. Aber er hat in Österreich natürlich erkannt, dass er da sozusagen weder Produktionsbedingungen noch ein Publikum findet im vernünftigen Stil und hat daher seine Dinge eben in Deutschland gemacht.
Ah ja. Also es gab offensichtlich mehrere Kooperationen. Nämlich aus dem Jahr 77 habe ich hier eine stehen mit Wolfgang Dauner und Hans Koller, die heißt Free Sound and Super Brass. Und die ist auch unterwegs zu mir.
Ja, man merkt eh, ihr Lieben da draußen, da gibt es ganz, ganz viel, was man versuchen kann, am Markt abzugreifen. Noch einmal der Appell an die Produzenten, da sollte man wirklich versuchen, Dinge wieder auf den Markt zu bringen, weil es gibt definitiv Interesse unter den Menschen, die sich wieder Schallplatten kaufen.
Und dieses Thema, das wir da behandeln, das beweist mir wieder mal, wir verdienen am Podcast das Jazzgespräch genau nichts. Es kostet uns nur viel Geld, weil in dem Moment, wo wir uns mit der Musik beschäftigen, gibt es neue Bedürfnisse, die wir dann auch befriedigen müssen. In Form von Schallplattenkäufen.
Na gut.
Ist so, oder?
Ja, absolut. Zurück zu den inhaltlichen Dingen würde ich sagen. Ich würde gerne einschieben, wie es in Österreich weitergeht, ab Mitte der 70er Jahre. Schnell gesagt, es ist nach wie vor eine Community, die sich eher unter sich immer wieder trifft. Aber gegen Ende der 70er Jahre wird es dann wirklich spannend und weist dann bereits auf das hin, was sich eben im nächsten Jahrzehnt in Österreich tun wird, nämlich Eruptives. Wenn ich alleine mal die meine eigene Liste aus den späten 70er Jahren anschaue, da gab es dann zunächst einmal im Jahr 1978 wieder mal das Aufschlagen unseres verehrten Herrn Barabas, der diesmal mit der Band namens Athanor in Nickelsdorf aufgetreten ist, in der Jazzgalerie live. Und es ist unserem lieben Hannes Black Monk zu verdanken, dass es das auch wieder als Wiederauflage gibt. 2020 hat er das herausgebracht. Dafür gebührt ihm echt Lob. Und also wer sich interessiert, es gibt in Österreich die Platte auch bei Black Monk zu erwerben. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Es kommen jetzt der bereits von mir in der letzten Sendung erwähnte Werner Pirchner, Vibraphonist und großartiger, ich sage mal, Jazz-Kabarettist, auf den Plan, gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Harry Peppel, beides Schüler der Grazer Musikuniversitätsszene, die sich in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen jetzt in der österreichischen Jazzszene wiederfinden. Der Kern dieses Ganzen ist die gemeinsame Kooperation gewesen von Harry Peppel und Werner Pirchner, die sich unter dem Namen Jazz Zwio eigentlich in einer zu kleinen Gemeinschaft, aber doch einen ganz großen Namen gemacht hat. Die beiden bringen bereits im Jahr 1979 die Studioplatte Gegenwind heraus auf Mood Records. Mood Records ist eine von den ich glaube, es ist ein deutscher oder Schweizer Produzent, der edlen Jazz herausgebracht hat.
Also Mood und nicht Mood, Mute. Ja.
Mood Records, Stimmung. Ja. Mood wie Stimmung, genau. Und die nächsten Jahre werden weiteres folgen lassen an großartigen. Die beiden Herren sind dann auch noch aufgetreten auf diversesten Jazz-Festivals, und das ist Gott sei Dank auch auf Platte oder auf Record verewigt worden. Und dann kommt in Österreich insbesondere eigentlich die Gitarrenszene auf den Plan. Es tritt eine Gypsy-Gemeinschaft auf den Plan, die Familie Ratzer-Stoiker, die interessanterweise den Jazz im Wesentlichen vorangetrieben hat und dann auch in den nächsten Jahrzehnten kann man sagen, eine große Rolle spielen wird.
Wurde verwandt?
Ja, der Karl Ratzer ist ein Cousin vom Harry Stoiker. Und Karl Ratzer, beides Gitarristen, beides großartige Gitarristen. Karl Ratzer heute noch eine absolut anerkannte Größe, auch international. Harry Stoiker hat in den letzten Jahren sich eher darauf verstanden, Speed-Gitarre zu spielen. Ich kann nicht mehr so recht damit, aber soll sein. Ist das seine. Jedenfalls haben die beiden Herren unabhängig voneinander bereits in den frühen 70er Jahren in den unterschiedlichsten Konstellationen eine Form von, ich sage mal, Swing-Rock und Jazz-Rock gemacht. Und gegen Ende der 70er Jahre schlagen die dann beide aber wirklich wie Bomben auf. Der Karl Ratzer, österreichisches Schicksal, wie schon oft in den letzten beiden Sendungen von mir gesagt, leider Gottes in Amerika, Gott sei Dank, oder in Amerika produziert, aber schade, dass er nicht in Österreich produzieren konnte. Karl Ratzer hat sich 1979 mit zwei wirklich höchst bemerkenswerten Platten in der Jazzgeschichte verewigt. Und zwar einmal als Karl Ratzer Group auf CMP Records, das muss ein New Yorker Label sein, mit der Platte Fingerprints, und dann auf Vanguard als Karl Ratzer mit der ebenfalls im gleichen Jahr erscheinenden LP Street Talk. In beiden spielt er eine großartige Mischung aus Bebop und anspruchsvollen Fusion und ist voll in der amerikanischen Szene angekommen und hat mit den Jazzrock-Platten, die in Amerika von den amerikanischen originären Künstlern, die dann wirklich Weltraum hatten, absolut das gleiche Niveau. Und ewig schade, dass Karl Ratzer mit seiner Musik damals zumindest nur in Amerika erfolgreich sein konnte oder Produktionsbedingungen gefunden hat. Harry Stoiker, der dann in den nächsten Jahren in Wien bemerkenswerte Platten herausbringen wird, die wir sicher in der nächsten Sendung noch beleuchten werden, hat den Harry Stoiker Express gegründet und Ende dieses Jahrzehnts, im Jahr 1979, die EP Sweet Vienna herausgebracht auf dem obskuren Label O Tannenbaum Records. Und einer der Nummern auf dieser EP hat den Namen The Jungle und der Sänger dieser, dieses Werks ist ein gewisser Hansi Lang.
Der Hansi wie, Lang der, wie darf man sich die Musik da vorstellen?
Also, Jazzrock. Jazzrock vom Feinsten, gepaart mit Gypsy und Bebop. Also wirklich sehr, sehr tolle, anspruchsvolle Musik. Absolut nicht mehr zu kriegen. Ich habe das Glück, dass ich mir in jüngeren Jahren irgendwo auf, ich glaube, beim geschätzten, berühmten Teuchtler in Wien die Platten gefunden habe. Oder war es auf einer Plattenbörse? Wie auch immer. Auch das wäre etwas, was man wieder rausbringen sollte. Und Hansi Lang, einer der wirklich wichtigen österreichischen Rockmusiker oder eigentlich auch Rock- und Punkmusiker, hat dort die Solostimme auf diesem wirklich schönen, treibenden Werk. Naja, vielleicht, Stefan, schließe ich dann gleich an und damit bin ich in Wirklichkeit eh schon am Sprung zur nächsten Sendung. Die beiden Platten, die ich noch in den Raum stellen möchte, markieren den Beginn der großen Zeit in den 80er Jahren. Beginnen tut das Ganze eigentlich durch einen Schweizer Musiker und Komponisten, der in Österreich die Idee hatte, es war so um 1977 herum, dass der österreichischen Szene irgendwann Impuls verliehen werden muss. Und er hat als Schweizer, was für eine Ironie der Geschichte, in Österreich einer der maßgeblichsten Gruppierungen gegründet, die dann in den nächsten Jahren wirklich international am Big Band Bereich die Ebene aufgemischt hat und in Amerika wirklich höchste Lorbeeren geerntet hat. Wir haben sie auch schon in einer eigenen Sendung meines Wissens besprochen, das Wiener Art Orchester, das dann Größen wie Wolfgang Buschnick, Harry Sokal, Klaus Dickbauer, Bumi Fian, Wolfgang Reisinger und auch die genannten Herren Harry Peppel und Werner Birchner hervorgebracht hat. Wir werden sicher das eine oder andere in den nächsten Sendungen noch besprechen. Gleichzeitig gab es dann, da ist es dann wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Ein Jahr davor wurde in Wiesen das Jazzfestival gegründet. Ein Jahr danach, nämlich 1978, wurde das bis heute maßgebliche, weil vor allem dem avantgardistischen, traditionellen und modernen, also nämlich dem avantgardistischen und modernen Jazz verpflichtete Festival Saalfelden gegründet wurde. Damit ist eine Bewegung in Gang gekommen, die eigentlich bis heute anhaltet und die diesen Dornröschenschlaf, der sich in den 20 Jahren davor abgespielt hat, beendet hat.
Ja, ich schicke noch die Info nach, das war die Folge 21. Aus dem Jahr 21, das Wiener Art Orchester, und die Folge 20, vielleicht auch interessant in diesem Zusammenhang, die nannte sich Reissues Black Monk, Franz Kogelmann und Barabbas. Also wir hatten die beiden Österreicher, die dann wieder veröffentlicht wurden auf dem Black Monk Records, auch schon in dem Jazzgespräch. Ist lange her, gibt es aber noch zu hören. Ja, ich habe eigentlich auch nur mehr einen Musiker auf meiner Liste. MPS habe ich schon erwähnt, hervorgegangen aus Saba Records, hat einen eigenen Stil begründet in Deutschland eigentlich und ebenso das Label, das dann in den 70er Jahren Furore gemacht hat, ECM, die, jetzt weiß ich wieder nicht, was das heißt, Edition auf, ich weiß es nicht mehr.
Ich kann dir nicht helfen.
Während ich spreche, ECM. Also das zweite international erfolgreiche und absolut bedeutende Label in Deutschland. Man spricht ja vom ECM-Jazz, das ist eine ganz eigene Stilrichtung, die sie da entwickelt hat, die wahrscheinlich den Vorlieben des Inhabers und Produzenten Manfred Eicher geschuldet war. Und der Musiker, um den es geht, den haben wir jetzt schon bei vielen, vielen Produktionen immer wieder erwähnt. Das ist der Eberhard Weber, Bassist, einer der zentralen Figuren des deutschen Jazz, aber auch international bekannt und anerkannt. Er hat unter anderem beim Wolfgang Dauner gespielt, bei Volker Kriegel, im United Jazz and Rock Ensemble. Und ich möchte nur das erste Album als Leader erwähnen, das Eberhard Weber auf den Markt gebracht hat. 1974 The Colors of Chloe. Gibt es natürlich auch nicht mehr.
Und ich darf einschieben, inzwischen recherchiert, ECM steht für Edition of Contemporary Music. Music.
Genau, so ist es. Bis zum nächsten Mal habe ich es wieder vergessen. Ja, und wenn sich jetzt jemand wundert, dass wir hier eine Sendung über den nicht nur österreichischen, sondern auch deutschen Jazz in den 70er Jahren machen und irgendwelche Krautrock-Bands oder Kraut-Jazz-Bands oder wie immer man das nennt, überhaupt nicht vorkommen. Das ist bewusst so, weil ich denke, dass dem Krautrock und seinen vielen Facetten, ob das jetzt Jazz oder elektronische Musik oder was auch immer ist, eine eigene Folge im Jazzgespräch gebührt, wenn nicht sogar zwei. Das werden wir uns irgendwann vornehmen, es sei denn, du hast was dagegen.
Jetzt schießt mal Steifel ein und ich frage mich, wenn ich jetzt was dagegen habe, mein lieber Stefan, was macht man da? Ich habe natürlich nichts dagegen. Her mit dem Krautrock.
Ja, also ich glaube, das muss irgendwann einmal sein, ja. Obwohl das auch, da muss man aufpassen, das ist auch ein Feld, wo man sich sehr schnell verlieren kann.
Ja, das ist ja auch genau das, was ich so schön finde für alle ihr da draußen, die uns zuhört. Ich hoffe, ihr habt da den gleichen Eindruck. Es ist wirklich faszinierend, was da eigentlich abseits des klassischen, der klassischen Jazz-Rezeption passiert. In unseren Ländern, in Deutschland, Österreich und ich sage es noch einmal mit ein bisschen Selbstkritik dazu, der Schweiz, da ist in all den Jahrzehnten ganz, ganz viel passiert, was man sich genauer anschauen muss. Wir werden das hoffentlich in den nächsten Jahren in kommenden Jazzgesprächen nachholen.
Genau, und damit setzen wir diese Folge ein Ende und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, euer
Dieter und Stefan. Stefan und Dieter. Meine Lieben, alles Liebe von uns da draußen.
Baba.
Baba.